Sternengeschichten, Folge 602. Flacker, Sterne und außerirdisches Leben. Sterne flackern. Wenn wir nachts zum Himmel schauen, dann sehen wir die hellen Punkte der Sterne so gut wie nie konstant leuchten, sondern immer ein bisschen flackern und flimmern. Das liegt an der Bewegung der Luft in der Erdatmosphäre, die das Sternenlicht ganz leicht ablenkt, weswegen die Sterne ein kleines bisschen hin und her zu springen scheinen. Wenn wir flackernde Sterne sehen, hat das nichts mit den Sternen selbst zu tun. Es sei denn, es handelt sich um Flackersterne. Das ist die deutsche Übersetzung des Begriffs Flare Star, wie diese Gruppe von Sternen normalerweise genannt werden, oder auch UVC die Sterne, und deswegen werfen wir zu Beginn einen kurzen Blick auf diesen Namensgeber, den Stern UVC die selbst. UVC die befindet sich im Sternbild Walfisch und ist ohne optische Hilfsmittel nicht zu sehen. Der treibt sich dort auch nicht allein im Weltall rum, sondern ist Teil eines Doppelsternsystems, und das trägt den offiziellen Namen Gliese 65 oder Luyten 726-8, und damit wir die ganze Sache mit den Namen gleich vom Tisch haben, erwähne ich auch noch, dass dieser Stern das erste Mal im Jahr 1948 in einem Katalog aufgetaucht ist, den der niederländische Astronom Wilhelm Luyten erstellt hat, als er auf der Suche nach Sternen war, die sich vergleichsweise schnell bewegen. Er hat seine Kollegen auf einen dieser Sterne hingewiesen, den mit der Katalognummer 726-8, damit die sich den ein bisschen genauer anschauen. Und das haben Alfred Harrison Joy und Milton Humason mit dem großen Teleskop an der Mount Wilson Sternwarte ebenfalls noch 1948 erledigt und gleich mal festgestellt, dass es sich dabei nicht um einen, sondern um zwei Sterne handelt. Heute wissen wir, dass beide Komponenten dieses Doppelsternsystems rote Zwergsterne sind, mit jeweils einem Zehntel der Sonnenmasse, und beide leuchten ca. 100.000 Mal schwächer als die Sonne. Dass wir sie dennoch halbwegs gut mit dem Teleskop beobachten können, liegt daran, dass sie uns mit einer Distanz von knapp 9 Lichtjahren recht nahe sind. Joy und Humason haben bei ihren Beobachtungen auch festgestellt, dass sich die Helligkeit dieser Sterne ändert, und deswegen haben sie die typischen Bezeichnungen für solche variablen Sterne bekommen, die aus einer Buchstabenkombination mit dem Namen des Sternbilds bestehen. Also in dem Fall UVCT und BLCT. So, und jetzt, wo wir mit den Namen durch sind, schauen wir uns an, was an ihnen und ganz besonders an UVC die so bedeutend ist, dass man gleich eine ganze Gruppe von Sternen danach benannt hat. Sterne, die ihre Helligkeit ändern, da gibt's jede Menge davon. Ich habe darüber schon in früheren Folgen der Sternengeschichten berichtet, und es gibt jede Menge Gründe, warum Sterne das tun. Die Flare-Sterne bzw. die UVC die Sterne, die sind aber eine ganz besondere Gruppe. Oder eigentlich auch nicht, denn das, was dort passiert, das passiert zum Beispiel auch bei unserer Sonne. Wir wissen ja, dass es immer wieder Sonneneruptionen gibt. Die Sonne schleudert Material aus ihrer Atmosphäre hinaus ins All, und sowas nennt man Flare. Und bei Flare-Sternen passiert genau das, nur sehr viel heftiger. Wir müssen uns also die Flares ein bisschen genauer anschauen, und wir machen das vorerst mal bei der Sonne. Die äußeren Schichten der Sonne sind durchsetzt von Magnetfeldern, die von der Bewegung der ganzen elektrisch geladenen Teilchen stammen, die sich dort befinden. Die Sonne, die ist ja so heiß, dass die elektrisch negativ geladenen Elektronen aus den Hüllen der Atome nicht mehr an den elektrisch positiv geladenen Atomkern gebunden sind. Diese heiße Mischung aus Elektronen und Atomkernen, dieses Plasma, bewegt sich und erzeugt Magnetfelder, die wiederum die Bewegung des Plasmas beeinflussen. Es geht also wild zu, und ab und zu können sich die Magnetfelder neu arrangieren und dabei Energie abgeben. Oder anders gesagt, es gibt immer wieder sowas wie gewaltige Kurzschlüsse, bei denen jede Menge Energie frei wird, die das Plasma dann nochmal extra aufheizt. Das führt einerseits dazu, dass Material aus der Sonnenatmosphäre ins All geschleudert wird, und andererseits aber auch dazu, dass das extrem aufgeheizte Plasma hell leuchtet. Während eines Flares wird ein Stern also ein bisschen heller. Die Sonne ist allerdings ein vergleichsweise großer Stern, und ihre Gesamthelligkeit wird durch die Flares, die ab und zu stattfinden, nicht dramatisch verändert. Bei den Flairsternen ist das anders. Dabei handelt es sich üblicherweise um rote Zwerge, also Sterne, die sehr viel weniger Masse haben als die Sonne und auch viel kleiner sind. Und jetzt könnte man meinen, dass kleinere Sterne auch nicht so große Flares produzieren können. Tatsächlich ist es aber genau andersrum. Die Stärke der Flares wird von der Stärke des Magnetfelds bestimmt und rote Zwerge können enorm starke Magnetfelder haben, gerade weil sie so klein sind. In Sternen wie unserer Sonne, da gibt's, wenn man es sehr grob einteilt, zwei unterschiedliche Zonen. Ganz im Inneren, da findet die Kernfusion statt und die dabei frei werdende Energie wird in Form von Strahlung nach außen transportiert. Die Strahlung wird aber dann durch die Wechselwirkung mit der dichten Materie im Sonneninneren immer wieder abgelenkt. Die verliert Energie und irgendwann kommt sie, vereinfacht gesagt, nicht mehr vorwärts. Das ist dann der Punkt, an dem die Energie durch Konvektion weiter transportiert wird. Die Energie, die heizt das Plasma der Sonne auf. Das heiße Plasma steigt an die Oberfläche, kühlt dort ab und sinkt wieder nach unten. Das ist der gleiche Prozess, der auch in einem Topf voll kochendem Wasser stattfindet und der Grund, warum das Wasser brodelt. In der Sonne gibt's also eine Strahlungszone innen und weiter außen eine Konvektionszone. Und die Bewegung des Plasmas durch diese Konvektion, die ist es auch, die zu einem großen Teil für die Stärke des Magnetfelds verantwortlich ist. Bei roten Zwergsternen, da ist das anders. Die sind kühler und es gibt in ihrem Inneren quasi keine Strahlungszone. Die Energie wird direkt aus dem Kern per Konvektion nach außen transportiert. Oder anders gesagt, der ganze Stern ist eine Konvektionszone. Seine gesamte Masse wird mehr oder weniger ständig durchgerührt. Durch diese großflächige Bewegung kann das Magnetfeld auch extrem verstärkt werden. Das ist wie beim Fahrraddynamo. Naja, fast wie beim Fahrraddynamo oder eigentlich gar nicht wie beim Fahrraddynamo. Aber das Phänomen nennt sich trotzdem Dynamo-Effekt und beschreibt die Entstehung von Magnetfeldern, wenn man elektrisch leitfähiges Plasma hat, das sich bewegt und einen Stern, der schnell rotiert. Die Details sind nicht unkompliziert, drum lasse ich die jetzt auch aus. Aber kurz gesagt, je großflächiger die Bewegung des Plasmas durch die Konvektion ist, und je schneller ein Stern rotiert, desto stärker ist das Magnetfeld. Wir wissen, dass rote Zwerge eine starke Konvektion haben. Und wenn es sich um junge rote Zwerge handelt, dann ist auch die Chance groß, dass sie schnell rotieren. Denn junge Sterne rotieren im Allgemeinen schneller als alte. Im Laufe der Zeit verliert ein Stern ein bisschen seiner Rotationsenergie, zum Beispiel durch die ganze Materie, die er bei Flares ins All schleudert, oder durch die Wechselwirkung mit seinem eigenen Magnetfeld, was man sich ein bisschen wie eine magnetische Bremse vorstellen kann. Also, rote Zwerge, die jung sind, haben besonders starke Magnetfelder und dadurch auch besonders starke Flares. Und stark heißt hier auch wirklich stark. Das, was Alfred Harrison Choi und Milton Humason 1948 bei UVCT beobachtet haben, das war wirklich gewaltig. Daten, die innerhalb weniger Tage aufgenommen worden sind, die haben einen Anstieg der Temperatur des Sterns um 10.000 Grad gezeigt und seine Helligkeit ist um fast das 40-fache gestiegen. Wir können froh sein, dass unsere Sonne halbwegs ruhig ist. Okay, ab und zu gibt's größere Ausbrüche, aber im Großen und Ganzen verhält die Sonne sich friedlich. Auf Flairsternen, da geht's dagegen richtig rund. Da gibt's ständig Ausbrüche, die viel gewaltiger sind als bei uns und das hat Konsequenzen. Wenn das Material, das bei den Flares ins All geschleudert wird, auf einen Planeten trifft, dann kann's dort geomagnetische Stürme geben, was vorerst nur dann ein Problem ist, wenn es auf dem Planeten auch eine elektrische Infrastruktur gibt, die dadurch geschädigt werden kann, Stromleitungen oder sowas. Aber wenn das geladene Zeug eines Sterns auf das Magnetfeld eines Planeten trifft, dann kann sich das dadurch verändern und auch abgeschwächt werden und dann kann viel mehr Strahlung auf die Oberfläche treffen, was an sich schon nicht gut ist. Und noch blöder bei einem Stern, der dazu neigt, unvorhersagbar seine Helligkeit und damit auch das Ausmaß der gefährlicheren Strahlungsarten wie UV oder Röntgenstrahlung zu erhöhen. Im schlimmsten Fall kann die Strahlung die Atmosphäre eines Planeten komplett wegpusten. Oder anders gesagt, Planeten in der Nähe von Flairsternen sind kein guter Ort für Leben. Ein weiteres Problem gibt's auch noch. Flaresterne sind, wie ich vorhin erzählt habe, vor allem klein und kühl. Das heißt, ein Planet, der ausreichend viel Wärme abkriegen will, damit dort Leben existieren kann, müsste so einem Stern auch sehr nahe sein und damit voll in der Gefahrenzone. Rote Zwergsterne sind außerdem noch bei Weitem die häufigste Klasse von Sternen im Universum. Ungefähr 3/4 aller Sterne sind rote Zwergsterne. Sterne wie unsere Sonne, die machen nur ca. 6% aus. Wir leben also in einem Universum, wo gerade die häufigsten Sterne die Art von Sternen sind, die dazu neigen, Planeten in ihrer Nähe durch Flares quasi zu grillen und Leben unmöglich zu machen. Aber vielleicht ist die Lage doch nicht ganz so düster. 2020 haben sich Forscherinnen und Forscher in Computermodellen die Atmosphären von Planeten in der Nähe von Flaresternen angeschaut und mit den Atmosphären von Planeten bei normalen Sternen verglichen. Der Einfluss der Flares hat natürlich auch die chemische Zusammensetzung der Atmosphären verändert und die Arbeit hat auch nichts an der Erkenntnis geändert, dass Leben auf Planeten bei Flaresternen einen ziemlich schweren Stand hat. Aber dort, wo es vielleicht doch gelernt hat, mit den harten Bedingungen klarzukommen, da könnten Flares die Chemie der Atmosphäre so verändern, dass wir die Spuren des Lebens, die das Leben in dieser Atmosphäre hinterlässt, zum Beispiel Sauerstoff, der von Pflanzen erzeugt wird oder so, dass wir diese Spuren von der Erde aus mit unseren Instrumenten leichter nachweisen können. Und das macht zumindest noch ein kleines bisschen Hoffnung. Immerhin ist der uns nächstgelegene Planet eines anderen Sterns ein Planet, der Proxima Centauri umkreist. Dieser 4 Lichtjahre entfernte Stern, der hat mindestens 2 und vielleicht sogar 3 Planeten und einer davon wäre sogar im richtigen Abstand für lebensfreundliche Bedingungen. Proxima Centauri ist allerdings ein roter Zwerg und ein Flarestern. Ob es dort tatsächlich Leben geben kann und vielleicht sogar Leben gibt, das werden wir aber wohl erst wissen, wenn wir die Flaresterne besser verstanden oder eine Raumsonde zu unserem Nachbarn im All geschickt haben.